fasse zusammen. Erstens, ein Christ steht auf dem Fundament von Jesus Christus. Klingt logisch. Warum ist das so? Jesus Christus, so haben wir gehört, ist der Eckstein sowohl des Glaubens jedes einzelnen Christen, also zwischen Gott und mir ist das eine ganz wichtige Erkenntnis, und das zweite ist als auch der Eckstein der ganzen konfessionsübergreifenden Kirche, Gemeinde im Sinne vom Leib Jesu Christi. Er ist Eckstein und Fundament. Das heißt, er ist nicht nur das, worauf alles aufbaut, sondern er ist auch der Eckstein, das heißt, wo sich die Winkel und alles vom Maßstab her dran ausrichten. Ganz genial. Und ihr erinnert euch vielleicht damals noch daran, dass wir einen Psalm miteinander gelesen haben, der das auch schon gesagt hat, wo die Leute, die Jesus noch gar nicht kennen konnten, darüber staunten, dass ausgerechnet ein Stein, den man für unbrauchbar erklärt hatte, trotzdem zu diesem wichtigsten Maßstab des Tempels von Jerusalem geworden ist. Und Paulus und Petrus betonen immer wieder, auch in Bezug auf die christliche Gemeinde zu allen Zeiten. Erstens, Christus ist das Fundament. Zweitens, jeder Christ, und das folgt jetzt logisch daraus, ist ein lebendiger Stein. Ein Widerspruch in sich, ein Stein wirkt so leblos. Paulus betont, ein lebendiger Stein in dem ganzen Gefüge der Gemeinde Jesu, auch wieder zweierlei. Einmal einzigartig begabt, beauftragt, ein Unikat. Jeder von uns ist ein Einzelstück. Egal wie viele Millionen, Milliarden Christen es in der gesamten Geschichte jemals geben wird. Und zugleich bildet jeder von uns als lebendiger Stein im Gefüge dieses Tempels Gottes nur in der Ergänzung mit allen anderen den ganzen Tempel, die ganze Kirche, die ganze Gemeinde Jesu. Drittens schließlich, so haben wir neulich noch betrachtet, hat ein Christ neben anderem vor allem die Funktion eines Priesters. Da haben wir ein bisschen dran gedoktert, weil Paulus ja gerade immer wieder Wert darauf legt, den alten Bund nicht ungültig zu erklären, aber hinter sich zu lassen, weil wir diesen Opferkult seit Christus nicht mehr brauchen. Trotzdem, so Petrus, so nach dem Motto, lieber Paulus, wirf das Kind nicht mit dem Bade in den Brunnen hinein, um es mal doppelt zu sagen, bleiben wir Christen, Priester und das auch ohne Amt und Würden, weil wir das Angebot der Gnade Gottes an unsere Mitmenschen weitergeben, im Sinne von vermitteln sollen. Denn Vermittlung war auch die Hauptfunktion des Priesters im Alten Testament. Vermitteln sollen wir dieses Gnadenangebot mit einem Ziel, nämlich, dass unser Leben sinnvoll werden kann, indem er, Jesus, unsere Schuld vergibt. Und daraus eine Beziehung zu Gott entstehen und immer weiter wachsen kann. Das waren die drei Basics, die wir bisher ab und an jetzt in den vergangenen Wochen mal haben aufleuchten sehen in den Predigtperikopen. Der heutige Predigttext macht mit diesen Gedanken so eine Art Fortsetzung, aber wesentlich schwieriger, nicht im Sinne von intellektueller Herausforderung, sondern in Beziehung, in der Spannung unseres Alltagslebens zu unserem Glaubensleben. Unser Glauben praktisch mit den Erfordernissen und den Herausforderungen, ja auch den Spannungen, den konfliktiven Situationen unseres Alltagslebens in Beziehung zu bringen. Wie geht das? Ist das nicht ein Sonntagsglaube und von Montag bis Samstag hat unser Leben damit nichts zu tun? Der Predigttext, den ich gleich vorlesen werde, beinhaltet dabei zwei Teile. Und sie sind auf den ersten Blick sehr, sehr ungleich. Sie schrabbeln geradezu aneinander. Es gibt einen ersten Teil, wo einem, ja, je nachdem, wie man so gestrickt ist, sogar Angst und Bange werden kann, wo man am liebsten die Bibel gleich wieder zuklappen möchte und fragen, was hat den guten Paulus da bloß geritten? Und einen zweiten Teil, wo man, wenn man denn dann noch zuhört, mit Freuden zustimmen möchte, sich selbst und auch anderen sagen möchte, ja, wenn es so ist, dann bin ich auch heute noch dabei, dann bin ich ganz eins mit Paulus. Naja, jetzt aber genug der Vorrede, hören wir erst einmal den ganzen Text so hintereinander weg. Bibelgesprächskreisbesucher werden sich freuen, es ist ein Vorgriff auf einen der Texte, die uns im Rahmen unserer gegenwärtigen Reihe über den Philipperbrief auch noch näher beschäftigen werden. Also Philipper 3, 4 bis 14, der heutige Perikopentext. Der Apostel Paulus schreibt: Ich selbst könnte mit größerem Recht als manch anderer auf die frommen Vorzüge mich berufen, wenn es wirklich darauf ankäme. Ich wurde am achten Tag nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stamme aus dem Volk Israel und sogar aus dem Stamm Benjamin. Von Geburt an bin ich Hebräer, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehörte ich zu den Pharisäern, der jüdischen Gruppe, die am strengsten darauf achtet, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich setzte mich mit großem Eifer für Gott ein. Ich verfolgte deshalb sogar die christliche Gemeinde. Die Regeln des Gesetzes erfüllte ich bis in alle Einzelheiten, so dass niemand mir etwas vorwerfen kann. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos geworden, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Denn das ist mir klar geworden: Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinetwillen habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung und durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt, ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir ganz klar, dass ich das alles noch lange nicht erreicht habe und ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran. Ja, ich jage dem nach, es zu ergreifen, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Wie gesagt, meine lieben Schwestern und Brüder, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest: Ich will vergessen, was hinter mir liegt, und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wie gesagt, der erste Teil dieses Textes ist ziemlich markant. Legt die Latte ziemlich hoch. Und vielleicht sogar zunächst einmal zurückschreckend hoch. Zumindest erscheint der erste Textteil sehr direkt und druckvoll. Also je nachdem, wie ihr so gestrickt seid, jetzt müssten Schweißperlen entstehen, wenn das der Maßstab sein soll. Immerhin, so geht Paulus mit sich selber um. Mit keinem Wort, da wollen wir fair bleiben, richtet er hier irgendeinen Appell an dich oder mich, auch nicht an die Gemeinde in Philippi. Er bleibt zu Recht bei sich und seiner Biografie. Und trotzdem, finde ich zumindest, muss man das erst einmal verdauen, wie direkt und schroff und selbstkritisch Paulus hier über sich selbst spricht. Ja, und geradezu über sich selbst urteilt. Denn Paulus geht hier recht rigoros vor, rechnet unerbittlich mit seinem bisherigen Leben und damit meinte er die Lebensetappe ohne Christus ab. Er achtet sein Leben für einen Schaden, wortwörtlich, deswegen habe ich die Hoffnung für Halle hier nochmal ein bisschen in der Übersetzung her drastischer genommen. Er hält es für Dreck. Und weil es wörtlich im Griechischen steht, erlaubt mir den wirklich ganz wörtlichen Ausdruck, er hält es für einen Scheißdreck, was sein Leben ohne Christus wert war. Entschuldigt, steht da. Sein ganzes Leben, so Paulus, war sinn- und zwecklos, bis er Christus entdeckt hat. Kannst du wegwerfen, taugt nichts, auf den Müll damit. Wie kann man nur so reden? So entschieden und unerbittlich gegen sich selbst. Ein Leben ohne Christus ist Müll und Dreck und völlig sinnlos. Kann man das so einfach so platt sagen? Und vor allem, versetzt euch mal in eine Predigtvorbereitung hinein, soll und darf ich das so sagen, wenn mich Menschen heute, vielleicht sogar in diesem Gottesdienst als Gäste, nach meinem Glauben fragen, die sich da erst einmal ganz langsam herantasten wollen? Soll ich ihnen sagen, so wie ihr bisher ohne Christus gelebt habt, das war kein Leben, das war die pure Einbildung, Hokus Pokus, auf den Müll damit. Das geht doch nicht. Das ist doch lieblos, herzlos, menschenverachtend. Oder? Paulus geht noch weiter und knebelt sich selber noch mehr. Er will mit Christus gleichgestaltet werden, wie er es nennt. Er will sogar die Gemeinschaft der Leiden Christi erleben und darin aufgenommen werden. So als würde er masochistisch darauf pochen, wie Christus leiden und sterben zu dürfen, damit er dadurch den Gewinn an der Auferstehung davonträgt. Ihr Lieben, dieser Text ist schuld daran, wie in der alten Kirche das Märtyrertum hochkam, dass die Leute sich geradezu drum gedrängelt haben, in der Arena von Nero den Löwen zu bespielen zu werden. Was für ein Lebensprojekt. Kann ja, darf man das heutigen Menschen wirklich so sagen? Oder soll ich nicht einfach sagen, so natürlich bitte nicht. Gott verlangt nicht von dir und mir, dass ich so mit dem Leiden und Sterben Christi gleich werde, nur um dann auch den Siegespreis der himmlischen Berufung zu empfangen. So nicht. Unser christlicher Glaube ist doch keine masochistische Selbstkasteiung. Das kann ich doch keinem von uns zumuten oder gar noch abverlangen, oder? Ich muss nicht besonders daran erinnern, dass dieses grausame Verständnis des christlichen Glaubens viele Menschen gerade dazu gebracht hat, sich von diesem Glauben und von diesem Gott zu distanzieren. Der Pastorensohn Friedrich Nietzsche, um nur einen der prominentesten zu nennen, hat es wohl am eigenen Leibe in seinem Elternhaus so erfahren und deshalb unerbittlich seine Konsequenz daraus gezogen, nichts mehr, aber auch gar nichts mehr zu tun haben wollen mit Gott und Glaube und Kreuz und Leiden und Todesmasochismus. Und viele, die nicht so klug sind wie Nietzsche, sondern ganz einfach nur ihrem gesunden Menschenverstand gefolgt sind, haben das Gleiche getan. Weg damit. Warum also mutet uns Paulus das zu? Ist das wirklich der Kern unseres christlichen Glaubens? Hat denn Jesus selbst so gelebt? Schauen wir doch mal. Der Jesus, den wir aus den Evangelien kennen, aus der Bergpredigt zum Beispiel, aus seinen Gleichnissen, aus seinen Begegnungen mit den verschiedensten Menschen, Sündern und Gerechten, hochgelehrten Schriftgelehrten wie Paulus und ganz einfachen Leuten vom Lande, Kindern, Frauen, einfachen Fischern und Zollbeamten. Er hat die Welt auch positiv gesehen und gestaltet. Er hat Gottes gute Schöpfung gelobt, mit Freunden gefeiert, gegessen, getrunken, voll das Leben geliebt und war nicht nur auf Leiden und Sterben aus. Also von Jesus kenne ich keinen Satz, der alles nur für Schaden und Dreck hält. Warum also wir? Ich sage also zunächst mal entschieden Nein zu solch einem vermeintlichen Lebensentwurf und scheue mich auch nicht, das hier und heute so klar und öffentlich zu sagen. Gleichwohl zeigen Paulus weitere Ausführungen, dass man ihn hier bitte nicht missverstehen sollte. Denn so wie Nietzsche und andere und vielleicht sogar ich beim ersten Lesen, hat er es nicht gemeint. Deshalb bleibt er wohl auch erst bei sich, ohne jede Forderung. Denn Dann hilft mir zum Glück jener anders geartete zweite Teil unseres Predigtextes weiter. Da tritt auf einmal ein scheinbar anderer Paulus auf. Bescheiden, zurückhaltend, demütig, ja schlichtweg sympathisch. Er gibt frank und frei zu, so wie Luther klassisch sagt, so kennen wir es in unseren Ohren besser, nicht, dass ich das alles schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Schwestern und Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich das alles schon ergriffen habe. Wunderbar, wunderbar. Wie ehrlich Paulus hier und wie realistisch er sich selber jetzt einschätzt. Er hat wohl selbst gemerkt, dass er vorher arg große Worte gemacht hat, die er selbst in seinem Leben noch nicht einlösen kann. Ja, wahrscheinlich hat er genau das sogar rhetorisch so gewollt. Er tritt also jetzt einen Schritt zurück, betrachtet sich selbst und sagt wie zu sich selbst einen Blick in den Spiegel, na gut, gut gebrüllt, Löwe, wirklich gut gebrüllt, aber etwas zu laut und zu selbstkasteiend. Ich muss bescheiden sein und ehrlich zugeben, so weit, wie ich da gerade lauthals getönt habe, bin ich selber auch noch nicht. So ungefähr, stelle ich mir vor, hat Paulus zu sich selbst geredet, bevor er diese Zeilen an die Philipper auf Pergament niedergeschrieben hat. Das gefällt mir. Und so wird er mir sympathisch, er rückt mir nämlich näher. Und jetzt kann ich seinen Gedanken auch wirklich und ohne Einschränkung folgen. Als die großen Worte über Christus, mit ihm gleichgestaltet zu werden und so weiter, all das kann ich bei mir selber doch auch noch nicht vollends oder nicht mal ansatzweise nachvollziehen. Und ich danke dir, lieber Paulus, dass du das auch ganz offen und ehrlich zugibst. Da bin ich also mit einem arg mittelmäßigen Glauben gar nicht so weit von dir entfernt. Wir treffen uns da, wo wir uns beide sagen, auf dem Wege sind wir und noch nicht am Ziel. Wir haben Christi Lebensstil zwar vor Augen. Er ist unsere innere Orientierungsmarsch, Ausrufungszeichen. Das ist er. Gottes Wille soll und ist der Maßstab unseres Lebens. Da beißt keine Maus den Faden von ab. Er zeigt uns den Weg, aber wir sind noch weit davon entfernt, ihn und seinen Lebensstil wirklich ergriffen zu haben. Er ist uns noch meilenweit voraus. Oder bist du schon so weit? Vielleicht rede ich ja auch nur von mir. So können wir seinem Lebensstil immer weiter nachjagen, wie Paulus hier nicht martialisch, aber gewollt schweißtreibend sagt. Denn ein Leben im Glauben sollte nicht mit einem bequemen, konfliktarmen und schmerzfreien Leben verwechselt werden. Das wäre eine Lüge. Selbsttäuschung. Ich würde eher sagen, so können wir seinem Lebensstil nacheifern, nachfolgen, nachstolpern, ja vielleicht manchmal auch nur nachhinken, so gut wir es halt können mit Gottes Hilfe. Aber warum tun wir das eigentlich? Warum orientieren wir uns an Jesus? Warum versuchen wir ihm nach Paulus Vorbild nachzufolgen, als Christen in seinen Spuren zu gehen? Warum sind seine Spuren, seine Schuhe nicht eine entschiedene Nummer zu groß? Da sagt Paulus den für mich alles entscheidenden Satz: Weil ich von Christus ergriffen bin. Christus hat ihn ergriffen und er kommt nicht mehr von ihm los. Das geht einfach nicht. Er ist in den Einflussbereich Christi geraten und nun bestimmt dieser sein ganzes Leben. Selbst dann, wenn er in seinem Leben und du und ich vielleicht in unserem Leben in solche Situationen kommen wie im Alten Testament ein Jakob am Fluss Jabbok, wo das Leben manchmal phasenweise, manchmal hören diese Phasen scheinbar gar nicht auf, ein Ringkampf mit Gott ist, so ein ungleicher Kampf. Aber ein Jakob sagt, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und Gott tut es. Trotzdem muss Jakob fortan hinken. vom Wegen nachlaufen. Siegespreis Olympische Spiele. Wie sagten sie bei der Tour de France neulich im Partnerdialog der Kommentatoren, und wer von denen, also das Hauptfeld zu sehen war, ist wohl nicht gedopt? Antwort: die Zuschauer am Wegesrand. Wir sollen keine gedopten Nachfolger Christi sein, sondern Menschen, gerechtfertigte, geheiligte Sünder, mit unseren Schwächen und Fehlern, aber dem Maßstab Gottes. Aber leg die Latte nicht so hoch, dass selbst dein Stab nur abbrechen kann, wenn du versuchst, darauf zu kommen. Ich selbst würde es vielleicht anders ausdrücken als Paulus, Kunststück, 2000 Jahre her. Aber in der Tendenz sehe ich es ganz genauso. Vielleicht so. Der ganze Lebensstil Jesu, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er seine Gleichnisse vom Himmelreich erzählte, wie er gerade für jeden Menschen das rechte Wort gefunden hat, das zu ihm gerade passt, wie er den Pharisäern zum Pharisäer wurde und den Zöllnern zum Zöllner, den Kindern zum Kinderfreund, wie er Liebe übte, wo man sich hasste, wie er zu Petrus sagte, steck dein Schwert in die Scheide, denn wer zum Schwert greift, wird dadurch umkommen, wie er am Kreuz zu seinem Hinrichtungsnachbarn sagte, noch heute wirst du, Schwerverbrecher, mit mir im Paradiese sein. Wie er für alle Menschen, die ihn gekreuzigt haben, betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie er in seinem ganzen Leben ein ungebrochenes Vertrauen auf Gott, den er seinen Vater nannte, Papa, und der dadurch zu unserem Vater vorlebte, dieses Gottvertrauen hatte. Und wie er uns mit all dem zeigte, wie wahres Leben wirklich aussieht. Das alles, so Paulus und ich selber, hat mich so ergriffen, dass ich davon nicht mehr loskomme und ich auch gar nicht mehr loskommen will und auch nicht loskommen kann. Und diesen kompromisslos gottvertrauenden Lebensstil will ich auch zu meinem eigenen machen. So gut ich kann, so wahr mir Gott helfe. Ja, so würde ich es wohl sagen. Und dann, wie Paulus allerdings auch hinzufügen, nicht, dass ich das alles schon ergriffen hätte, das sei ferne. Ich bin noch meilenweit davon entfernt. Aber ich jage ihm nach. Ich pilgere, stolpere ihm nach, so gut ich kann. Und ich vertraue darauf. Gott hilft mir immer wieder auf die Beine, wenn ich falle. Er richtet mich auf, damit ich weiter stolpern kann. Auf diesem Weg, um Jesu Lebensstil nachzufolgen. Und warum das alles? Weil du und ich von Christus ergriffen sind. Weil ich davon nicht mehr loskomme und das ist das Beste, was uns passieren kann. Er ist hinter mir und stützt mich. Er ist vor mir und hält mich. Aber das Wichtigste, er zeigt mir immer wieder neu das Ziel, das vor mir liegt. Zum Schluss. Passen am Ende diese unterschiedlichen zwei Teile unseres Predigtextes zusammen? So viel lässt sich jedenfalls feststellen. Beides rumort in Paulus selbst. Paulus ist beides. Er ist martialisch, asketisch, selbstkasteiend, fordert fast Unmenschliches von sich selbst, schwingt sich auf in übergroße Höhen als Glaubenskämpfer, der er wohl Zeit seines Lebens auch gewesen sein mag. Und er ist gleichzeitig bescheiden, demütig, ehrlich und gibt es sogar schwarz auf weiß zu, ich packe es noch nicht. Ich hab's noch nicht ergriffen. Es ist immer noch viel zu groß für mich. Und das gilt wohl auch für uns. Jeder von uns ist auf seine ganz eigene Weise hochmütig und demütig. Jeder hat seine selbstkritischen, aber leicht auch affektierten und genauso auch bescheidenen Seiten. Geben wir das doch einfach zu. Lassen es stehen. Der Mensch ist manchmal ein zwiespältiges, aber auch widersprüchliches Wesen. Doch so ist es nun mal. Und Gott als unser Schöpfer weiß das auch. Und gut, nein, sehr gut, am Ende getrost, erleichtert und auch erlöst sagen zu können, sei es, wie es sei. Nicht, dass ich all das Große des Glaubens schon ergriffen hätte. Ich jage, nein, ich stolpere ihm aber nach, weil ich nicht anders kann, weil ich ergriffen bin von dem, der mich ergriffen hat, von Jesus Christus, von diesem Lebensstil Jesu, der vor 2000 Jahren in Israel lebte und heute noch überall lebt, wo man ihm nachfolgt, nachjagt oder manchmal eben auch nur nachjagt.